Audio Now.
Und deren Problem ist in erster Linie, wie kann ich diese Cloud benutzen, wie komme ich überhaupt dahin? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Cloud ist der Mars, ja, und dann gibt es nicht nur den Mars, was der eine Cloud-Provider ist, sondern vielleicht auch noch den Mond und den Jupiter oder so. Und die wissen, dass sie dahin möchten, weil es da eben enorm viele Möglichkeiten gibt und weil diese Cloud auch so ein wertvolles Werkzeug ist. Aber sie wissen nicht, wie komme ich eigentlich dahin. Und was wir machen ist, wir bauen ihnen so einen Flughafen. Also wir bauen ihnen einen Flughafen, wo sie hingehen können und wo sie diese ganzen Prozesse, die sie brauchen, um in die Cloud zu kommen oder um auf den Mars zu fliegen, wo sie die mitbekommen. Und sie
eine Woche wieder rum und damit ist es auch wieder Zeit für SoTech Deutschland. Herzlich willkommen bei uns.
Und ihr wisst es ja, wir suchen nach Beispielen, um zu zeigen, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und heute begrüßen wir Christina Kraus, Gründerin von Mesh Cloud. In Frankfurt sitzt sie. Hi Christina.
Hallo zusammen.
Du hast unter anderem in Darmstadt, Brüssel und Berlin studiert und einen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht, hast eine Agentur für Webentwicklung gegründet und beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet.
Genau, nach dem Abschluss des Masters ging es ja aber auch relativ fix, dass du zusammen mit zwei Kommilitonen, nämlich Jörg Gottschlich und Johannes Rudolf Meshcloud gegründet hast.
Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Trifft man sich so einer Mensa? Man kennt das ja, na, wir müssten doch da mal was machen. Und dann seid ihr zum Amt gegangen und habt eine Firma gegründet? Nee, ne? Bestimmt nicht.
Nicht ganz, nee. Also zwei Kommilitonen stimmt auch nicht ganz. Johannes hat mit mir studiert in Darmstadt. Jörg hat zur gleichen Zeit promoviert in Darmstadt im Bereich Wirtschaftsinformatik. Und kennengelernt haben wir uns da tatsächlich in einem Seminar, wo ja, in dem Johannes und ich zusammen teilgenommen haben und Jörg das irgendwie betreut hat. Aber das war noch relativ weit weg von der Idee. Also ich glaube, das war so im ersten Bachelorjahr oder vielleicht im zweiten Bachelorjahr oder sowas. Also da kam das Thema noch nicht auf. Aber man lernt sich natürlich kennen. Man lernt auch ein bisschen, wie es ist, miteinander zu arbeiten, kann sich da irgendwie ganz gut einschätzen. Wir haben uns auch angefreundet mit der Zeit, hatten dann viel Kontakt. Ich bin ja dann ins Ausland gegangen für meinen Master. Also ich war dann nicht mehr in Darmstadt und auch nicht mehr so nah dran. Und als ich dann fertig war, kamen die beiden eigentlich mit der Idee auf mich zu und meinten, hier Christina, wir haben eine coole Idee, komm doch zurück und wir machen das zusammen. Und dann haben wir losgelegt.
Wenn du schon von Idee sprichst, was ist denn die Idee gewesen, wenn ihr eure so Vision mal in einfachen Worten für die Oma oder so erklären müsstet?
Also was wir heute machen, ist nicht ganz das, was unsere Idee damals gewesen ist, aber die Vision ist letztendlich die gleiche. Also wir wollen Unternehmen in die Cloud bringen und wollen es ihnen ermöglichen, dort ihre Zukunft zu gestalten und sind davon überzeugt, dass sie dort auch eine bessere Zukunft gestalten können, als sie das zum Beispiel in ihrem eigenen Rechenzentrum oder mit, ich sag mal, traditioneller IT machen könnten. Und was uns dabei wichtig ist, ist, dass wir eben wir nennen das digitale Freiheit dabei beschützen. Also, dass wir wirklich uns darum kümmern, dass sie die Kontrolle über ihre Infrastruktur behalten und nicht sich in Abhängigkeiten begeben zu den Cloud-Providern.
Mhm. Wer ist denn, jetzt habe ich gelesen, Meshi das Schaf. Wer ist das denn?
Meshi das Schaf ist unser Maskottchen, wenn man so möchte. Also, ja, wir haben... Schaf und Cloud ist ja relativ nah aneinander.
Optisch zumindest.
von der Form. Genau, hat aber auch den Hintergrund, also wir unterstützen Unternehmen, vielleicht um da nochmal ein bisschen auszuholen. Man sieht es ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, auch heute, dass große Unternehmen in Europa einen enormen Digitalisierungsdruck haben. Also trotz Corona und allen News, die da kommen, findet man immer wieder Zeitungsartikel über die Cloud-Strategie von großen Playern in Europa. Mit welchem Cloud-Provider die gerade einen Vertrag geschlossen haben oder wie das eben abläuft. Das heißt, die brauchen tatsächlich diese Technologie, um wettbewerbsfähig zu bleiben und wir helfen ihnen eben, dahin zu kommen. Und in der Regel ist es so, und da kommt man wieder zu diesem Freiheitsthema, dass die Unternehmen eben nicht nur eine Cloud benutzen, sondern mehrere Clouds benutzen, also Multicloud. Und das ist bei Schafen wiederum ähnlich. Ein Schaf ist nicht gerne alleine eingesperrt in einem kleinen Bereich, in einem kleinen Stall, sondern möchte eigentlich mit den anderen Schafen zusammen auf einer großen Weide und in Freiheit leben. Und deswegen haben wir eben diese Analogie entwickelt und freuen uns, dass wir hier unsere Schafe haben, haben auch ein paar Adoptivschafe quasi mittlerweile, die wir unterstützen, die in Norddeutschland leben.
Gibt es da eine Webcam, dann könnt ihr die beobachten. Aber wenn wir jetzt schon mal jemanden da haben, der Cloud so super erklären kann, vielleicht kannst du nochmal wirklich so ganz basic, warum ist es für ein Unternehmen wichtig, eine Cloud zu haben, bis wir dann vielleicht dazu kommen zu sagen, was ist jetzt genau euer Job, kommt das Unternehmen zu euch, bevor es überhaupt irgendeine Cloud hat oder wie läuft das? Aber warum braucht es erstmal eine Cloud?
Ja, gerne. Also Cloud bedeutet ja, oder ich weiß nicht, jeder spricht immer darüber und keiner weiß so richtig, was es ist. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Die meisten kennen es als Cloud-Speicher, also wo ich meine Bilder ablege oder meine Dateien ablege. Das ist aber nicht unbedingt die Cloud, um die wir uns kümmern, sondern wenn Unternehmen sagen, sie gehen in die Cloud, dann gibt es da deutlich mehr Möglichkeiten als Speicher. Also die haben dort tatsächlich Rechenkapazitäten in großen Mengen. Ja, also am Ende sind es Server, die in irgendeinem Rechenzentrum stehen und die Cloud-Provider betreiben dort eben verschiedene Services. Und man kann sich dann mit diesen Services, die dort laufen, als Softwareentwickler, kann man sich quasi bedienen wie an einem Buffet, diese Services zusammenstellen und eigene Applikationen entwickeln. Und jetzt sehen wir ja, dass die Unternehmen immer mehr in Richtung digitale Geschäftsmodelle gehen. Also wir haben zum Beispiel Banken als Kunden wie die Commerzbank oder eine Volkswagen oder so. Und die haben ja immer mehr digitale Geschäftsmodelle als Teil ihres Geschäftes, was vorher vielleicht eher traditionell lief, und müssen also Applikationen entwickeln. Und da spielt es natürlich eine große Rolle, wie schnell bin ich darin, Applikationen zu entwickeln und wie gut kann ich die anpassen an die Bedürfnisse meiner Kunden. Und die Cloud gibt uns eben diese Möglichkeit, vorgefertigte Stücke, also quasi Infrastruktur-Services zu nehmen und darauf aufbauend unsere Applikationen und unsere Ideen zu verwirklichen. Und wieso ist das so viel besser? Also einmal, weil es natürlich ein riesen Portfolio gibt. Ja, also die machen ja nichts anderes, als dieses Angebot so auszufeilen, dass sie genau das anbieten, was die Entwickler haben möchten. Was natürlich eine eigene IT-Abteilung in der Qualität und auf dem Level nicht schaffen würde. Mhm. Und ein weiterer wichtiger Aspekt der Cloud, und das wird gerne vergessen, ist die Automatisierung. Also ich kann in der Cloud alles automatisieren. Ich muss nicht jeden Service einzeln bestellen, in einem User-Interface und klicken. Das kann ich auch machen. Aber ich kann quasi über Skripte die Bereitstellung von Services automatisieren und bin damit deutlich schneller. Und ich habe eine Skalierbarkeit natürlich. Also die haben ja jetzt nicht unendlich viele Ressourcen, aber doch recht viele Ressourcen. Das heißt, ich kann sehr schnell aufstocken, wenn ich mehr Bedarf habe, und habe da als Unternehmen natürlich auch nochmal den Vorteil, dass ich wirklich nur für das bezahle, was ich benutze. Das heißt, ich muss nicht mir einen Riesenpark an Servern kaufen, wenn ich vielleicht am Anfang noch recht wenige brauche und später dann doch viele.
Also nicht nur die Flexibilität der IT-Systeme, sondern eigentlich die Grundlage der Firma bietet die an. Also ob jetzt ich KI-gestützte Anwendungen programmiere oder will, haben will oder anbieten will, das ist quasi da alles inbegriffen. Also
genau, also wir sind die Grundlage dessen, was die Unternehmen darauf aufbauen. Also sie haben meistens sehr gute Ideen und auch eine Vorstellung. Ich meine, die kennen ja ihr Geschäft am besten und wissen, was sie wollen oder haben Ideen, was sie ausprobieren möchten. Und deren Problem ist in erster Linie, wie kann ich diese Cloud benutzen? Wie komme ich überhaupt dahin? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Cloud ist der Mars, ja, und dann gibt es nicht nur den Mars, was der eine Cloud-Provider ist, sondern vielleicht auch noch den Mond und den Jupiter oder so. Und die wissen, dass sie dahin möchten, weil es da eben enorm viele Möglichkeiten gibt und weil diese Cloud auch so ein wertvolles Werkzeug ist. Aber sie wissen nicht, wie komme ich eigentlich dahin. Und was wir machen ist, wir bauen ihnen so einen Flughafen. Also wir bauen ihnen einen Flughafen, wo sie hingehen können und wo sie diese ganzen Prozesse, die sie brauchen, um in die Cloud zu kommen oder um auf den Mars zu fliegen, wo sie die mitbekommen und sich nicht eben selber damit beschäftigen müssen, wie organisiere ich das eigentlich. Also als Produkt. Wir haben, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, es ist eine Softwareplattform, die wir da bereitstellen, wo wir wirklich viele organisatorische Prozesse für diese Unternehmen gestalten. Das Ganze nennt sich Cloud Governance Plattform, ist noch eine recht neue Kategorie von Produkt und ist wirklich so dieser Flughafen, also wie eine Passkontrolle. Ja, also wir gucken, wer darf überhaupt in die Cloud, was muss man mitbringen, um in die Cloud zu gehen, wie wird die Cloud abgesichert, wie wird abgerechnet, was in der Cloud gemacht wird. All diese Themen lösen wir für die Unternehmen.
Aber das ist dann ja schon eine Sache, die ihr dann auch langfristig anpeilt, im Sinne von, ihr helft den Unternehmen nicht nur diesen Flughafen für sich zu bauen, sondern ihr betreut den dann auch.
Genau, wir betreiben den.
Und verdient damit, okay. Deswegen, ich hatte ursprünglich bei Mesh an Gittergewebe gedacht, dass ihr das Bild nehmt, um, sagen wir, ihr verwebt ja die verschiedenen Sachen, die man so braucht rund um das Paket. Ne? Das ist eher so das Bild gewesen. Aber gut, ich meine, eine Schafherde ist auch ein gutes Bild.
Genau, also es ist letztendlich, letztendlich diese Vernetzung. Ja? Also weil viele gehen halt erstmal mit so einem Silo-Ansatz dran. Die sagen, wir haben jetzt die eine Cloud AWS und die zweite Cloud Azure und bauen sich eigentlich für jede Cloud so einen Flughafen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Also weil die Prozesse, die da drumherum sind, die sind ja die gleichen. Das heißt, wir bauen diesen einen Flughafen, von dem aus man in alle verschiedene Cloud-Plattformen starten kann. Und damit ist es natürlich deutlich effizienter, plus dadurch, dass es ein Softwareprodukt ist und eine Plattform ist, die man eben hinstellen kann, haben sie natürlich auch einen Zeitvorteil, weil sie selber erstmal, wenn sie es selber aufbauen würden, lange natürlich investieren müssten und eigene Ressourcen da rein investieren, die dann nicht in ihre Zukunft fließen, sondern in ihre Infrastruktur, wenn man so möchte.
Ja, du sagtest ja, du hast von, glaube ich, den Begriff Government und Cloud zusammengebracht.
Governance,
okay, so rum, ja, okay. Aber da komme ich ja schon mal ganz zu Gaia X jetzt zum Beispiel. Also was ist, kann man das miteinander vergleichen? Da werden ja auch viele, viele Angebote zusammengemischt in einem großen Paket. Also ist das was Ähnliches oder was völlig anderes?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die Vision von Gaia X ist es ja, auch so eine digitale Souveränität zu schaffen. Also wir haben es quasi so ein bisschen, wir haben es als digitale Freiheit beschrieben, aber es geht in eine sehr ähnliche Richtung. Also wir wollen den Unternehmen eben nicht ihre Freiheit nehmen und nicht ihre Souveränität nehmen, dadurch, dass sie in die Cloud gehen, sondern wir wollen sie ihnen zurückgeben oder sicherstellen, dass sie eben diese Souveränität behalten. Das heißt, von der Vision sind wir da sehr ähnlich. Wir müssen auch manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn wir die Gaia-X-Papiere lesen, weil wir halt, als wir angefangen haben, haben wir so ein Exist-Stipendium gemacht und haben da auch einen Antrag geschrieben quasi, was haben wir vor und was ist unsere Vision. Und wenn man das liest und mit Gaia-X vergleicht, dann kommen da häufig sehr ähnliche Sätze
drin vor. Habt ihr keinen Anruf bekommen dann, oder was?
Interessant. Und also dazu muss man sagen, das war 2016, also bevor es Gaia-X überhaupt gab. Genau, also die Vision ist das Gleiche, was tatsächlich dann da umgesetzt wird. Also aktuell ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass da wirklich sehr viele Themen zusammengemischt werden. Also auf der einen Seite wird von Infrastruktur gesprochen, wir wollen europäische Rechenzentren, wir wollen alternative Cloud-Provider zu den US-Cloud-Providern. Auf der anderen Seite sind die US-Cloud-Provider aber auch mit drin in diesem Gaia-X-Konstrukt und man möchte Datenservices anbieten. Und deswegen ist da einfach noch so ein bisschen, glaube ich, eine Unsicherheit allgemein, was kommt tatsächlich dabei raus und was bringt es auch für mich als Unternehmen, beziehungsweise welche Services kann ich als Unternehmen nutzen und wie nutze ich die. Aber im Konstrukt ist es sehr ähnlich. Also auch wir haben zum Beispiel in unserer Plattform einen Marketplace, über den man weitere Services anbinden kann, wo auch verschiedene Player letztendlich oder verschiedene Stakeholder-Services anbieten können und man dann eine einheitliche Sicht auf die gesamte Cloud-Umgebung, also alle Cloud-Provider und alle Services hat.
Aber wenn wir da bei der Souveränität sind, das ist ja eigentlich, kommen wir da nicht von weg oder müssen wir überhaupt davon wegkommen, kann man sich ja auch fragen, dass wir halt so an amerikanischen Anbietern am Ende hängen. Ihr arbeitet dann ja auch viel mit AWS und Co., also mit der Cloud von Amazon zusammen. Auch die Telekom bietet viel zusammen mit Microsoft an. Ist das jetzt schlimm oder ist das, also weil Gaia X war ja eigentlich grundsätzlich die Idee, dass wir da irgendwie auch mal auf einen anderen Trichter
abnabeln
kommen.
Also ich würde nicht sagen, dass es schlimm ist. Was schlimm ist, ist, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Also man sollte einfach ein Bewusstsein dafür haben, was tue ich da und was bedeutet das für mich. Und man sollte, also bei Banken zum Beispiel ist es auch eine regulatorische Anforderung, dass man eine Exit-Strategie hat. Also man muss erklären dem Regulator, was mache ich, wenn dieser Provider ausfällt oder was mache ich, wenn, weiß ich nicht, die politisch irgendwas ändern, was mir nicht gefällt und ich meine Daten nicht mehr dort halten kann. Diese Gedanken muss ich mir machen. Und wir sind da aber der Meinung, dass man die Services schon nutzen sollte, weil es aktuell kein vergleichbares Angebot gibt. Also die sind auf einem Level von einer Qualität und einer Verfügbarkeit, die schwer selbst zu erreichen ist. Das heißt, man wird tatsächlich abgehängt, wenn man probiert, es irgendwie selber zu machen oder auf Alternativen setzt, die vielleicht nicht so weit sind, was das Serviceangebot angeht. Aber man sollte eben sich die Möglichkeit vorbehalten, auch wechseln zu können oder auch zurück zu sich selbst gehen zu können. Und diese Möglichkeit schaffen wir mit unserer Plattform im Bereich des Workload, also die Anwendung selbst, die in der Cloud läuft. Da gibt es Infrastrukturservices, die es mittlerweile bei allen Cloud-Providern gibt. Also früher war das so, jeder Cloud-Provider hat seine eigene Technologie entwickelt und wenn man bei dem einen war, musste man sehr viel ändern, um die gleiche Applikation bei dem anderen betreiben zu können. Mittlerweile ist es so, dass es Technologien gibt, wie zum Beispiel auch Kubernetes, die Open Source sind, die bei allen Cloud-Providern zur Verfügung stehen. Das heißt, man hat durchaus Möglichkeiten, diese Applikation von einem Provider zum anderen zu bringen. Und für große Unternehmen ist aber die Herausforderung, dass es dadurch, dass es so komplex ist, organisatorisch so einen Provider zu integrieren in die eigene Organisation, dass sie da eben organisatorische Hürden haben. Also weil die überhaupt nicht wissen, wie benutze ich denn jetzt den neuen Cloud-Provider? Und da können wir eben unterstützen und sagen, ihr habt hier Flexibilität. Und durch diese Flexibilität und auch diese Freiheit auszuwählen, ist man natürlich weniger abhängig, weil man auch ein Druckmittel gegenüber der Provider hat. Also man kann ja auch sagen, hier, wenn du nicht das machst, oder wenn du, weiß ich nicht, wenn du den Vertrag nicht so regelst, wie ich das möchte, oder wenn ich irgendwie diese Discounts nicht bekomme oder was auch immer. Ja, also die sind ja im Gespräch miteinander und man hat die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zum anderen. Und diese Möglichkeit muss man sich natürlich vorbehalten, wenn man diese Cloud-Strategie plant und sich bewusst sein, dass es eben die Möglichkeit gibt, zu wechseln.
Ihr habt ja auch den, glaube ich, den Gründerpreis des Wirtschaftsministeriums gewonnen, ne? Also stimmt das?
Ja, also wir haben wie ist es denn? Cool. Digitale Innovationen des Wirtschaftsministeriums.
Habt ihr da mal Kontakt mit Herrn Altmaier gehabt oder hat er mal eure Expertise angefragt, gerade in Sachen Gaia X, wäre ja mal interessant zu wissen, ein jung aufstrebendes Unternehmen, mal zu fragen, was die denn dazu sagen?
Also als wir den gewonnen hatten, da war noch die Frau Zypris Wirtschaftsministerin, okay. Das heißt, da war Altmaier noch nicht da, da war Gaia X auch nicht so ein Thema, wir hatten aber Kontakt mit dem BMWI auch bezüglich Gaia X schon.
Und?
Weil ich sagen muss, es ist nicht ganz einfach für Startups dort mitzuspielen, ja, weil es natürlich aktuell ein sehr politisches Thema auch ist und sehr viel Diskussion, konzeptionelle Arbeit. Jetzt sind ja auch andere Länder mit im Spiel und das ist so für unsere, ich sag mal, für unsere Zyklen und unsere Ressourcen nicht unbedingt das Optimum, wie das abläuft. Also wir haben halt
dauert zu lange oder ist ja zu umständlich.
Okay. Also dauert zu lange und wir haben unsere Lösung. Wir sehen auch, dass unsere Lösung einige dieser Probleme angeht und wir investieren natürlich dann gerne Zeit in unsere Kunden und auch mit Unternehmen zu sprechen, die das benötigen, um da wirklich am Markt dabei zu sein. Und das ist da aktuell unser Fokus.
Aber erklär das mal bitte nochmal mehr. Was genau habt ihr dann jetzt mit Gaia X zu tun, nur im Sinne von, ihr bereitet euch darauf vor oder seid ihr da wirklich aktiv, dass ihr auch mal einen Tipp geben könnt oder würdet ihr euch wünschen, da mehr involviert zu sein oder wie ist da jetzt eure Verbindung?
Also wir sind aktuell nicht aktiv, aber wir sind natürlich darauf ausgerichtet, dass auch wenn es eine Gaia X Cloud gibt, man diese in unsere Mesh Cloud Plattform integrieren kann und wir sind auch bereit, da mitzumachen, aber wir müssen halt gucken, dass das, sag ich mal, in einem Modus funktioniert, in dem wir auch mitspielen können.
Was ich gefunden habe, Information war, ihr bisher noch keine Finanzierung nötig hattet. Wie kommt das? Also wie kommt ihr ohne, ist das so skalierbar bei euch, dass ihr eigentlich nur den Computer anmacht und dann hurra?
Ding, ding, ding.
Oder warum ist das so? Oder wollt ihr einfach jetzt vermeiden, jetzt riesig zu wachsen? Und wie drückt das letztens jemand aus? In den USA kriegt man ja nur Geld, wenn man mindestens ganz schnell eine Milliarde Umsatz erreicht und ganz schnell ganz groß. Also oder was steckt dahinter?
Also da steckt dahinter, dass wir es tatsächlich bisher nicht gebraucht haben. Wir haben angefangen, ganz am Anfang, das habe ich noch mal kurz erwähnt, mit dem Exist-Stipendium. Das finanziert drei Leute über ein Jahr. Damit haben wir uns über das erste Jahr finanziert und haben im zweiten Jahr schon erste Kunden gewonnen. Und seitdem finanzieren wir uns mit unseren Kundenumsätzen. Und wir haben jetzt auch noch zum Beispiel eine Förderung bekommen vom Forschungsministerium für den Bereich IT-Security. Da haben wir ein Projekt Multisecure, wo es tatsächlich nochmal um den Sicherheitsaspekt geht und wie kann man quasi die Sicherheitskonfigurationen von Cloud-Umgebungen vereinheitlichen und formalisieren. Und unser Fokus ist aber tatsächlich der Markt und wie kommen wir an Kunden. Und solange das quasi in Einheit ist, ja, und wir unser Wachstum mit Kunden finanzieren, wenn man so möchte, ist das für uns eigentlich auch der richtige Weg.
Bleibt
also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir wollen niemals eine Finanzierung haben, sondern wir haben es bisher einfach nicht gebraucht, weil wir mit unseren Kunden wachsen. Und klar, es ist ein skalierbares Modell. Also es ist eine Softwareplattform, die wir da eben auch bei vielen Kunden betreiben können.
Trotzdem frage ich mich ja, wollt ihr dann nicht rasant wachsen in dem Sinne, wie ja viele das so gerne wollen, ganz schnell, ganz groß, weil sonst, oder in manchen Business ist es ja auch nötig, schnell einen Markt zu besetzen, sonst kommen andere, machen es nach und dann ist mal einer von vielen und irgendwann auch macht den Laden zu. Also ich weiß nicht, wie euer Markt dort tickt, ihr habt ja einen besseren Einblick.
Also wir wachsen eigentlich, wir wachsen recht gut und sind da soweit auch zufrieden und wir sehen eben auch einen Vorteil darin, das aktuell organisch zu machen, weil wir natürlich auch noch lernen. Wir lernen über den Markt, wir lernen über die Probleme der Unternehmen und dafür haben wir Zeit und haben eben die Möglichkeit, auch unsere Ressourcen, die wir haben, effizient einzusetzen. Ja? Also wenn man ein Investment bekommt, ist es ja oft so, okay, ich habe jetzt irgendwie plötzlich 20 Millionen und ich baller die mal auf alles drauf, was es gibt, aber ich weiß vielleicht gar nicht, was das Investment ist, was jetzt tatsächlich den Unterschied am Markt gemacht hat. Und ich glaube, man kann auch mit, ich sag mal, normalen Ressourcen oder natürlichen Ressourcen, wenn man die eben gut damit gut handhabt und die gut und smart investiert, kann man tatsächlich auch ein gesundes Wachstum erreichen und damit fahren wir aktuell ganz gut, von daher sind wir so auch recht zufrieden. Aber also wie gesagt, ich will es nicht ausschließen und es gibt sicherlich Schritte, bei denen man sagen würde, jetzt macht es Sinn, auch ein größeres Investment aufzunehmen, weil man, weiß ich nicht, einen neuen Markt angeht oder sowas und da muss man vielleicht vorab auch ein bisschen investieren, um das Ganze aufzubauen.
Das klingt alles so toll und einfach. Hattest du denn auch schlaflose Nächte oder so? Ihr seid ja echt noch jung eigentlich, so 3-4 Jahre alt, ne? Und du hast ja eben schon mal Volkswagen und Volksbank erwähnt. Und
Commerzbank.
Commerzbank. Und das sind eure Kunden ja dann offensichtlich. Das ist ja schon eine Hausnummer. Also gab es dann auch mal so schlaflose Nächte oder sagte, war vielleicht doch nicht so schlau? Oder wie ist so das Gründerleben da dann?
Also ich glaube, schlaflose Nächte gab es schon, wobei vielleicht auch nicht so viele, wie man sich das unbedingt vorstellt. Also ich muss sagen, wir haben, klar, man geht irgendwie durch viele Phasen durch und ich würde sagen, diese Beschreibung, dass es so eine Achterbahn der Gefühle ist, trifft es eigentlich ganz gut. Also man hat einen Tag, wo man denkt, oh wow, das geht jetzt total ab und alles ist super und wir sind genau auf dem richtigen Weg und dann hat man irgendwie wieder ein Gespräch am nächsten Tag und denkt so, oh Gott, ist das wirklich richtig, wie wir das jetzt entschieden haben, wie wir das machen? Aber wir haben tatsächlich bei uns, also mit dieser Strategie und wie wir auch unser Produkt konzipiert haben und dadurch, dass wir eben solche Kunden gewinnen konnten und da sehen wir einfach einen großen Bedarf und dass wir in die richtige Richtung gehen und das gibt einem natürlich auch enorm viel und ich würde sagen, also mir zumindest auch so viel, dass es man vielleicht mal so den extra Schritt geht oder die extra Meile geht, um das Ganze eben weiterzubringen und zum Wachsen zu bringen.
Wie gewinnt man denn so Kunden? Habt ihr da Herbert Dies so einen Brief geschrieben oder eine E-Mail oder eine Postkarte geschickt? Oder
den kennen wir leider noch nicht persönlich.
Wie klopft man da an und sagt, ja...
Ach, da gibt's viele kreative Wege. Also wir lassen da wenig aus. Also wir haben, also man muss schon sehen, das ist ein Thema, was gerade alle Unternehmen bewegt. Die haben ein Ohr dafür. Und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten und auch viele Unternehmen haben verstanden, dass wenn sie so weitermachen, wie sie das bisher machen, wird es schwierig, weil die Veränderung einfach zu langsam passiert. Also die sind mittlerweile offener dafür, auch mit Startups zu reden und zu gucken, wie können die mich unterstützen und wollen zum Teil auch bewusst weg von diesen sehr bürokratischen Prozessen hin zu agil und müssen natürlich sicherstellen, dass sie gleichzeitig ihre regulatorischen Anforderungen erfüllen. Und wir haben dadurch, dass das ein spannendes Thema ist, sind wir zum Beispiel viel auf so Fachveranstaltungen, wo wir einfach über Cloud reden oder über die Herausforderungen reden und darüber, wie komplex das werden kann und was die Unternehmen so erwartet, wenn sie quasi ohne Kontrolle in die Cloud gehen und alles ein großes Chaos plötzlich wird, was man später wieder einsammeln muss. Also da haben wir eine ganz gute Sichtbarkeit natürlich und ansonsten kann man die Leute natürlich auch einfach mal kontaktieren und sagen, hey, ich habe gesehen, ihr geht in die Cloud. Wie wollt ihr das eigentlich machen? Habt ihr schon über XYZ nachgedacht?
Das ist ja gerade etwas schwierig, ne? Mit Corona-Zeiten jetzt Fachveranstaltungen.
Das ist etwas unglücklich gewesen dieses Jahr. Aber ich meine, es gibt ja auch digitale Alternativen. Mhm. Es gibt da viele Möglichkeiten. Aber wir haben also das schon aus eigener Kraft letztendlich den Vertrieb gestemmt und sind da mit unserer Idee und unserer Vision und unserem Produkt dann auch immer recht weit gekommen.
Inwieweit seid ihr abhängig in eurem Business von der, sag ich mal, deutschen nationalen Infrastruktur, digital, Cloud und so, die sagt man ja noch nicht so doll ist oder so. Ist das zwingende Voraussetzung oder dadurch, dass ihr ja verschiedene Sachen zusammenfügt, kann ich mir vorstellen, ist euch eigentlich fast egal, oder?
Ja, also zum Glück sind wir nicht so abhängig. Also das Einzige, klar, wir brauchen irgendwie Internet in unserem Büro und auch das war in Frankfurt relativ Stadtmitte nicht so super einfach, da einen Glasfaseranschluss zu bekommen.
Ach du Schreck, in Frankfurt ist so ein Knotenpunkt.
Ja, der ist auch hier gar nicht weg. Also wir können da fast hingucken. Das ist eigentlich kein Problem. Aber scheinbar sind dann so die letzten paar Meter doch das, was so die Herausforderung ist. Also wir brauchen da nichts Besonderes, weil wir haben ja keine eigene Cloud, sondern binden wirklich existierende Cloud-Provider ein in unsere Plattform. Das heißt, wir brauchen Internetzugang und einen Rechner und damit können wir arbeiten. Hm. Was übrigens auch in Corona ganz praktisch ist, wenn man dann nicht viel mehr braucht.
Habt ihr dann eure Leute, die ihr so eingestellt habt, dann alle in Darmstadt rekrutiert oder wie seid ihr da unterwegs?
Gemischt. Also ein paar kannten wir aus Darmstadt, aber es ist eigentlich bunt gemischt. Also wir haben von aus ganz Deutschland mittlerweile Leute hier und natürlich auch von weltweit, also die quasi in anderen Städten in Deutschland vorher gewohnt haben und auch ein internationales Team. Also das ist jetzt nicht beschränkt auf die Darmstadt-Connections. Tatsächlich hatten wir in Darmstadt recht viele Leute, die nicht so startupig unterwegs waren, sondern eher gesagt haben, ach, ich will lieber in den großen Konzern und mich dort
in den sicheren Hafen.
Also voll divers unterwegs. Findest du das auch wichtig? Ist ja immer ein großes Thema und also, dass es so ist. Wie ist es bei euch? Großes Thema, Diversität? Oder?
Ich denke, es ist auf jeden Fall, also es ist ein super wichtiges Thema und ich glaube auch jedes Unternehmen oder bin überzeugt, dass jedes Unternehmen davon profitiert, wenn es divers ist. Klar, es ist nicht immer so einfach oder nicht immer so, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber man sieht einfach, wenn man wächst, dann passiert das automatisch, wenn man da eben auch entsprechend offen für ist und dass auch das Team davon profitiert, wenn man ein diverses Team aufbaut.
Aber ihr müsstet ja eigentlich durch Corona auch nochmal einen Schub bekommen haben, oder? Weil doch jetzt irgendwie jeder sich anders aufstellen will, oder?
Ja, und IT-Systeme müssen jetzt auch alles nicht nur remote, sondern auch flexibel sein und so weiter. Das wäre für euch ihr macht.
Genau, also für den Markt war es sicherlich eine gute Sache, auch für die Digitalisierung insgesamt in Deutschland. Wenn man sich jetzt die Kunden anguckt, mit denen wir arbeiten, würde ich sagen, das hatte natürlich einen starken Impact auf die, aber auf die Cloud-Strategie nicht unbedingt. Also es hat sie nur noch darin bestärkt, weiterzumachen. Mhm. Ja, es ist jetzt kein Unternehmen, was sagt, oh, es ist Corona, ich mache jetzt eine Cloud-Strategie und baue meine eigenen Anwendungen. Ja, also das ist dann eher sowas wie, klar, Videokonferenzen oder so sowas wie Google Docs oder so, wo man eben kollaborieren kann. Mhm. Die Cloud-Strategie war davon relativ unberührt. Also das sind die Projekte, die halt auch trotz Krise natürlich weitergelaufen sind, weil klar ist, dass das integraler Bestandteil der Zukunftsstrategie ist und dass wir jetzt nicht aufhören können, damit zu arbeiten. Das war für uns natürlich dann auch eine gute Sicherheit, dass wir da nicht betroffen waren von irgendwelchen Kürzungen oder
ähnlichem. Wie schaust du so auf den Tech-Standort Deutschland? Ist das so, ihr seid ja jetzt auch ein digitales Unternehmen in dem Bereich, ist das was, wo du sagst, es wird?
Es kommt immer darauf an. Also wir als Meshcloud sind da ein bisschen in so einer Blase, weil wir natürlich immer mit den Leuten sprechen, die auch so digitale Vorreiter sind. Ne? Also die wirklich dahin wollen, die sehen den Wert da drin, die sehen auch, dass die Cloud für sie das Werkzeug ist, da voranzukommen. Das heißt, wir sprechen mit recht wenigen Leuten, die jetzt so kontra Digitalisierung sind oder kontra technischer Fortschritt. Und man ist immer mal wieder erschrocken, also als es noch Veranstaltungen gab, wo man sich auch mehr mit anderen Leuten gemischt hat und gesprochen hat, da kam es tatsächlich vor, dass ich manchmal dachte so, oh, das ist das, was alle sagen, weil ich dann irgendwie mit anderen Leuten gesprochen habe, die so überhaupt keinen, also für die war Digitalisierung irgendwie, ich habe ein PDF und kann eine E-Mail verschicken und darüber sind wir ja auch so ein Stück weit hinaus mittlerweile. Also es geht ja um ganz andere Themen. Also ich glaube, es gibt da eine ziemlich große Diskrepanz zwischen wirklich exzellenten Leuten und Unternehmen, die den Wert verstehen und die da auch hinwollen und wirklich anderen, die da noch so ein bisschen eingeklemmt sind in der alten Welt.
Digitalisierung ist mehr als PDF, ist doch auch schön.
Ja, es gibt ja auch noch aktuell noch eine andere Diskussion, mit denen ihr ja vielleicht auch zu tun habt, weil ihr ja mit Amazon oder Google da Sachen nutzt. Ja, es wurde jetzt... Es gibt ja ziemliche Querschüsse jetzt Richtung der großen Plattform. Ne? Was habt ihr dazu eine Meinung oder du jetzt speziell? Sollte auch Europa, gerade Europa, da noch wirklich intensiv ran und dass diese Unternehmen genauso ihren Teil steuerlich oder Datenschutz beitragen müssen? Also ihr steckt da ja auch tief mit denen zusammen.
Ja, also Datenschutz ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich glaube, es ist auch richtig, dass Europa da eigene Schritte macht und nicht einfach sagt, okay, wir machen das, was ihr sagt und unsere Werte und unsere Gedanken sind da egal. Es gibt sicherlich immer wieder auch, weiß nicht, vielleicht bessere Wege, wie man Dinge hätte lösen können. Aber ich glaube, wichtig ist für uns als Europa, dass wir eben eine Position aufbauen, dass wir ein Standing haben und dass wir eine Rolle spielen in dieser Tech-Welt und dass nicht gesagt wird, ach ja, Europa kann eh nicht sagen, sie wollen es anders haben, die können sich das überhaupt nicht leisten. Also das finde ich ist immer sehr traurig. Also ich finde es wichtig, dass wir da mitgestalten, dass wir in der Lage sind, diese Angebote wahrzunehmen, aber dass wir auch das in entsprechende Richtungen leiten, die mit unseren Vorstellungen vereinbar sind. Und ich sehe da aber auch, also wenn man sich das anguckt, was zum Beispiel bei den Cloud-Providern passiert ist, so vertraglich, ja, also für große Unternehmen, die haben ja auch so ein Battle zwischen sich selbst. Ne? Also es gibt irgendwie AWS, es gibt Google, es gibt Microsoft und jeder will der Erste sein bei den großen Unternehmen, weil sie sich dadurch natürlich einen enormen Umsatz versprechen und da kommen dann auch plötzlich Menschen. Also da ist es nicht mehr so, dass ich nur eine Website habe, wo ich irgendwas bestelle, sondern da sind natürlich Leute, die probieren, den Unternehmen das zu verkaufen. Und da gibt es dann auch Verträge und auch vertraglich wurde da zum Beispiel viel gemacht, damit Banken überhaupt die Möglichkeit haben, Cloud zu nutzen. Und deswegen glaube ich, wir müssen einfach darauf beharren und wirklich bestimmte Dinge durchsetzen, aber es muss natürlich pragmatisch sein. Also wir dürfen uns mit dieser Bürokratie nicht im Weg stehen, weil es gibt auch Bewegungen, die dann einfach die Nutzung von manchen Technologien irgendwie unmöglich machen oder die überhaupt nicht die Technologie verstanden haben, um entsprechende Regeln zu gestalten. Das ist halt die Gefahr, dass wir uns so als Bürokratieliebhaber da so ein bisschen drin verbuddeln. Aber ich glaube, der Drang zur Technik hin ist groß genug, dass wir da sinnvolle Lösungen finden können.
Letzte Frage.
Ja.
Wie gut sind denn deutsche Unternehmen schon in die Cloud gewandert, wenn du dem Ganzen mal eine Schulnote geben müsstest?
1 bis 6. Wie stehen wir da in deinem Business jetzt Cloud?
Und also nicht, wie toll ihr seid, aber wie andersrum, wie offen und...
Ihr habt einen Einblick in die Unternehmen, genau, die da so drauf sind.
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, auch da gibt es eine relativ große Diskrepanz und es kommt eben darauf an, was für Unternehmen schaue ich mir an. Ja? Also ich würde sagen, die Unternehmen, die bei uns gelandet sind, da würde ich fast so eine 2- geben. Ja? Also die haben den Wert verstanden. Die sind vielleicht noch nicht immer so weit, dass sie jetzt da schon ihr neues Geschäftsmodell aufgebaut haben, aber die sind auf dem richtigen Weg und gehen da auch in schnellen Schritten voran. Aber ich glaube, es gibt halt Bereiche in Deutschland, wo ich eher eine 4 geben würde, also was echt so Verwaltung oder auch so im öffentlichen Bereich oder auch wenn man jetzt sich anguckt, diese Kooperation zwischen Laboren und RKI und wie oft das Wort Fax fällt, finde ich sehr erschreckend, muss ich sagen. Aber im Unternehmensbereich, also tatsächlich am Markt, sehen wir da super Initiativen und auch wirklich Unternehmen, die es verstanden haben, die gesagt haben, wir bauen uns eigene Kompetenz auf, wir lagern nicht unsere IT aus an irgendwie einen Dienstleister, der uns das alles aufbaut, sondern für uns ist es entscheidend, dass wir in Zukunft da handlungsfähig sind und das ist der strategische Schritt, den wir tun. Und da sind wir, glaube ich, tatsächlich recht weit. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Ländern, also so mit sowas wie USA, ist, glaube ich, der Ansatz ein bisschen anderer. Also die USA, die sind eher so, okay, wir gehen mal rein und gucken dann, wie wir das regeln. Und wir gucken erst so, okay, wie gehe ich rein? Und dann habe ich es aber schon,
perfekt.
Ich sag mal, habe ich eine nachhaltige Lösung gefunden, wie ich das mache. Was aber auch wieder zu diesem Ansatz passt. Ich meine, die Amerikaner sind, glaube ich, auch eher willig, mal Tools auszutauschen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, also wenn sie sagen, wir gehen jetzt mal so in die Cloud und merken dann, wir brauchen aber eigentlich eine Governance-Plattform, um in die Cloud zu gehen, dann kaufen die halt später ein. Oder sie haben ein Tool und wollen dann ein anderes, dann tauschen sie es halt mal aus. Und hier ist noch so sehr viel dieses, okay, wir müssen jetzt die Lösung finden. Und man merkt das sehr oft, dass die Unternehmen an bestimmten Prozessen und Lösungen sehr stark festhalten, nur weil die irgendwer mal reingebracht hat, ja, und deswegen kann man das jetzt nicht austauschen. Und ich glaube, da können wir noch besser werden, dass man nicht irgendwie sich vorwirft, oh, du hast jetzt das Falsche entschieden oder das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, sondern dass man seine Strategie wirklich an die aktuellen Begebenheiten anpasst und pragmatisch umsetzt und da nicht Angst hat, auch mal eine getätigte Entscheidung wieder zu revidieren.
Mehr Mut also, wie so oft.
Ja.
Christina
ja.
Kraus, danke.
Audio Now.